Herzlich willkommen zu einer neuen und ergänzenden Folge des Unvergessen-Podcast. Wir sind Julina, Lucy, Emily und Marleen vom Wirtschaftsgymnasium. Wir haben uns im Rahmen der letzten Stolpersteinverlegung in Warburg insbesondere mit Robert Peters beschäftigt und waren bei seiner sowie zwei weiteren Stolpersteinen dabei. Am 18. Oktober haben wir dann die Stolpersteinverlegung begleitet. Zunächst haben Frau Krüger-Bierhoff und Frau Heul ein paar einleitende Worte zu der Initiative gesagt.
Ich bin Ruth Krüger-Bierhoff. Ich bin aus dieser Stadt, war zwischendurch mal weg, bin jetzt Rentnerin und war Lehrerin und arbeite schon länger an diesem Thema der jüdischen Geschichte hier in dieser Stadt. Und hier ist meine Kollegin und Mitstreiterin, Frau Irmgard Heul, auch pensionierte Lehrerin. Und wir sind schon seit Jahrzehnten zusammen. Im Grunde genommen schon seit 1986 am Gange an dieser Geschichte. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute zur Verlegung eines ganz besonderen Steins erschienen sind. Denn die Stolperstein-Aktion vom Künstler Günter Demnig ist ja eigentlich als riesengroßes Monument in Europa geplant, um all derer zu gedenken, die im Nationalsozialismus ihr Leben gelassen haben. Wir möchten heute drei ganz besondere Steine verlegen für besondere Menschen, um unsere Aktion Stolpersteine in der Stadt Warburg irgendwie zu einem Ende zu bringen, aber gleichzeitig auch vielleicht daraus neue Ideen wachsen zu lassen. Ich möchte aber vorher erstmal begrüßen die zahlreichen Verwandten der Familie Peters. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind auf diesen Ruf von Herrn Rild. Gleichzeitig begrüße ich Herrn Andreas Meyer, Lehrer am Johann Konrad Schlaun, Berufskolleg hier. Der hat mit seiner Schülergruppe, die neben ihm steht mit den Röschen, die heutige Verlegung für ihren Vorfahren übernommen, inhaltlich vorzubereiten. Wir werden gleichzeitig noch hinten am Marianum und an der katholischen Pfarramt Karlandstraße heute verlegen, drei Steine. Sind insgesamt 111 Steine gewesen. Und mit diesen dreien, die wir heute verlegen, kommen wir auf 114. Alles, was ich jetzt gleich sage, gilt für die Kernstadt Warburg, also für den Bereich. Und jeder Mensch, der hier gewohnt hat, wenn ich darf, Herr Bodemann, darf ich?
Klar.
Der mit letzter Wohnadresse in dieser Stadt gewohnt hat, das muss nicht seine Heimatwohnung oder Haus gewesen sein, denn Juden wurden vor ihrer Deportation in Häusern zusammengefasst, damit keine Nachbarschaftsverhältnisse oder Hilfestellung oder Aufruhr war. Aber jeder Mensch mit letzter Wohnadresse in der Kernstadt Warburg, egal ob er hier ein paar Tage, eine Woche oder seit Generationen gelebt hat, der von dort aus über die als Sammelstelle dienende, da hinten ist so ein Nettomarkt, vielleicht sind Sie dran vorbei, die Warburger werden ihn kennen. Und dort hat eine Turnhalle gestanden früher. Das war eine städtische Turnhalle, unbeheizt, aber da wurde geturnt. Und in dieser Turnhalle wurden alle Juden versammelt. Dann kamen Lastwagen aus Bielefeld, und das war nämlich unsere Verwaltungszentrale, und haben sie mit diesen Lastwagen nach Bielefeld in zwei große Gaststätten transportiert. Küffhäuser und Eintracht hießen die. Und die hatten große Säle, die waren ausgeräumt auf Stroh, haben die dann gewartet, dass ihr Koppelzug, das heißt, es gab irgendwo das Kommando 1000 nach Riga, 400 aus Dortmund, 200 aus Münster, 500 aus Warburg. Und dann wurden sie von diesen beiden Gaststätten in die Güterzüge geführt und von dort in die Vernichtungslager transportiert. Tragischerweise sage ich hier auch mal, jeder Jude musste seine letzte Reise mit 50 Reichsmark selbst bezahlen. Deshalb haben wir die genauen Listen, weil diese Deportationslisten, die jetzt im Netz zu finden sind, gehen Sie mal unter Deportationslisten, das große jüdische Zentrum Yad Vashem hat die alle ins Netz gestellt und für Warburg sind die nicht zerstört. Wir sind hier in einer fast nicht bombardierten Zeitkapsel, wenn diese Häuser erzählen können. Auf diesen Deportationslisten ist sozusagen die Abrechnungsgrundlage, wer ist heile angekommen von euch begleitenden Gestapo-Leuten. Wir haben ab 1941 in dieser Stadt Deportationszüge. Das erste geht nach Riga, dann geht es nach Theresienstadt, Auschwitz und nach Warschau. Es kommen insgesamt vielleicht 5 Leute kommen zurück. Ein Ehepaar Königsthal, Bernhardistraße unten in der Altstadt, die gehen sofort hinter ihren Kindern nach Amerika und ein Herr Baruch, heute Apotheke, früher Farben und Lacke am Altstädter Markt, ein Herr Rosenstein, heute Kohlsteinstraße, und ein Herr Weinberg, auch hier um die Ecke mit seinem Pferdegroßhandel. Erich Weinberg, die drei kommen zurück, leben wieder hier und waren auch wichtige Zeitzeugen bei der Aufarbeitung der Geschichte. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Auch die Steinverlegung für Ihre Familienvorfahren passiert mit Hinblick auf diese Zeitgeschichte. Denn Warburg war, und das wissen ganz wenige heute nur noch, Sitz des Landesrabbinats aller Juden des Fürstbistums Paderborn. Warburg hatte im 19. Jahrhundert einen jüdischen Bevölkerungsanteil von 10%. Aber gerade im 19. und 20. Jahrhundert können wir sagen, dass die jüdischen Mitbürger einen ungeheuren Einfluss, wirtschaftlich wie kulturell, auf unsere Stadt gehabt haben. Ich kann zur jüdischen Gemeinde Warburg sagen, es war eine religiöse Minderheit, es gab kein Ghetto, es gab keine Bekleidungsvorschriften. Die Synagoge war fast in direkter Nähe zur Altstadtkirche und der jüdische Friedhof, das kann man heute hier um die Ecke noch sehen, direkt an den Mauern des Burgfriedhofs. Und die definierten sich mehrheitlich als deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens. Die Warburger Synagogengemeinde, jetzt nur für Gäste und euch Jugendlichen, falls ihr daherkommt, hatte Filialen in Welder, Wormeln, Germete, Dösselhohn, Wepel. Synagogen gab es zusätzlich in Herlinghausen, Rösebeck, Ossendorf, Rimbeck. Und die Juden aus Dahlheim, Kahlenberg, Daseburg, Nörde, Menne und Schärfede konnten sich aussuchen, in welche Synagoge sie jeweils gehen wollten. Wenn Sie jetzt in Richtung Ossendorf fahren im Winter, gucken Sie mal links hinter den Hainturm, da ist ein Hügel und da sieht man die Grabsteine, wenn die Blätter weg sind. Das ist der kleine jüdische Friedhof von Ossendorf. Aber alle wurden vom Rabbi der Synagogengemeinde Warburg betreut. Und im Geschäftsleben unserer Stadt waren die Juden überhaupt nicht wegzudenken. Sowohl als Einkaufsmöglichkeit, aber auch als Arbeitgeber in der damaligen Zeit. Das änderte sich radikal mit der Machtübernahme der Nazis. Als der Bürgermeister August Dissen, auf der Hüffert ist ihm eine Straße gewidmet, als der starb 1933, da kam der Sturmbannführer Otto Schlötel aus Bielefeld und wurde hier zunächst kommissarisch und dann als Bürgermeister eingesetzt. Und dann zeigten auch die Nazis oder die, die heimlich mit ihnen sympathisierten, ihr wahres Gesicht. Die jüdische Gemeinde Warburgs wurde vernichtet. Überlegen Sie mal, 5 kommen zurück. Der Besitz wurde arisiert. Denn das waren ja hauptsächlich keine armen Leute. Und die Menschen, die hier blieben, weil ihnen diese Stadt Heimat war oder weil sie zum Beispiel im Ersten Weltkrieg für ihr Vaterland gekämpft hatten mit Orden, hier um die Ecke darunter, Unterstraße 98, der alte Adler, hoch dekoriert aus dem Ersten Weltkrieg, ja, die wurden dann in diesen Deportationsaktionen abgeholt. Vor dem Hintergrund dieser erbarmungslosen Geschichte ist es umso beeindruckender, dass diese drei Menschen, die wir jetzt ehren, zum Beispiel Robert Peters, Menschen sind, die sich von Angstspitzelei, von Drohungen und auch Verhörungen durch die Gestapo nicht haben korrumpieren lassen. Sie haben ihre Menschlichkeit, ihr Mitgefühl, ihren Verstand nicht aufgegeben für Kadavergehorsam. Sie haben sich getraut, ihre Überzeugungen zu leben und ihnen treu zu bleiben. Und sie sollen aber auch, das wollen wir gar nicht jetzt hier, Helden kreieren oder Whitewashing betreiben. Sie sollen stellvertretend stehen. Wir haben so viele Geschichten gehört für die Mitbürger unserer Stadt, die geholfen haben, die jüdische Bürger unterstützt haben, die ihren Nachbarn treu geblieben sind, die nicht weggeschaut haben, die sich nicht bereichert haben und die aufrecht geblieben sind, heimlich, vorsichtig und umsichtig im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Denn gerade in Zeiten, wo Verunsicherten und Unwissenden wieder einfache Lösungen für gesellschaftliche Probleme angeboten werden, wie zum Beispiel Fremdenhass, in Zeiten, in Demokratie in ihren Grundpfeilern Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in den Dreck gezogen wird, in Zeiten, in denen der Ruf nach einer starken Hand wieder laut wird, in solchen Zeiten kann die Erinnerung an den unerschütterlichen Mut einzelner Menschen vor Ort, direkt hier, stark machen, den Rattenfängern von heute, das sage ich besonders euch jungen Leuten, die Stirn zu bieten. Denn gegen politische Verunsicherung und dumpfe Ängste und Demokratiefeindlichkeit hilft nur die Bereitschaft, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, sich mutmachende Vorbilder zu suchen und radikal auch seinem Herzen zu folgen. Und dafür verlegen wir heute den Stein für Robert Peters, über den uns gleich die Gruppe um Herrn Meyer mehr erzählen wird. Denn diese Menschen, die wir jetzt ehren wollen, hätten nicht ihr Möglichstes gegeben, mehrfach abgehört worden. Sie müssen sich vorstellen, sie sind in der Stadt von Josef Wirmer, einem der Beteiligten des Hitler-Attentats. Wie oft hat man ihm unterstellt, er hätte sich heimlich mit Wirmer getroffen und auch die anderen beiden Kandidaten in den Verhören. Man hat seinen Nachbarn Geld geboten. Sag doch mal, Wirmer war hier zum Besuch und schon hätte man ihn packen können. Also diese Menschen hätten nicht ihr Möglichstes gegeben, wenn sie nicht überzeugte Demokraten gewesen wären. Und diese Überzeugung voll und ganz und kompromisslos in den Dienst der Menschlichkeit gestellt hätten. Und das sollen jetzt meine letzten Worte sein, damit Sie wissen, in welche große Bahn sich die heutige Verlegung praktisch einordnen lässt. Und ich übergebe jetzt an euch.
Ja, guten Morgen.
Ein bisschen näher kommen,
oder
könnt ihr genauso laut
wie ich? Auch genauso laut. Ja, guten Morgen erstmal von uns. Wir wollen Ihnen jetzt Robert Peters etwas näher bringen und Ihnen Genaueres über ihn erzählen. Er wurde hier 1883 hier in Warburg geboren. Er war Bäckermeister in der Familienbäckerei Rotthof 6.
Könnt ihr ein bisschen lauter oder okay. Kommt ein bisschen näher zu uns ran?
Ja, alle näher.
Seine erste Frau hieß Johanna Peters. Diese verstarb aber leider. Anschließend heiratete er Elisabeth Peters, geborene Klemann. Er hatte mehrere Kinder, aber sein Sohn Robert Josef Peters fiel leider in Italien im Krieg. Robert Peters war ein sehr gläubiger Mensch und gehörte der katholischen Partei, der Zentrumspartei an, die nach dem Krieg zu der CDU wurde. 1933 war er Staatsverordneter hier in Warburg.
Zusammen mit der Caritas, der Stadt und dem Kreis und Pfarrgemeinden eröffnete er ein Wohnheim für Wanderarbeiter an der Landfurt. 1931 wurde ein Verein zur Förderung der Wanderarbeitsstätte gegründet und 1933 wurde dann das Christophorushaus eröffnet. Ab 1939 wurden dort dann Kriegsgefangene gehalten. Später diente es als Lazarett und dann als Flüchtling- und Obdachlosenlager bis 1977. Heute ist es das St. Johannes-Stift Altenheim.
Er war Mitglied der katholischen Kirche und stand in enger Verbindung zu Pfarrer Kramer.
Mal ein bisschen näher ran.
Keine Angst.
Im Jahr 1942 bekam sein Sohn das Abiturzeugnis 2 Jahre verspätet, da die Familie die NSDAP ablehnte. Er war ausgewiesener Gegner zum NS-Bürgermeister Schlöttl. 1944 wurde er festgenommen nach dem Staffenberg-Attentat, da Verbindung zum Widerstand vermutet wurde. Seine Tochter Hedwig versuchte über Schlöttl ihren Vater freizubekommen. Ihr wurde die Aussicht gestellt, dass dies geschehe, wenn Peters den Pfarrer Kramer denunzierte.
Nach Kriegsende wurde Robert Peters bis vorerst September 1945 als Bürgermeister gewählt, da der Stadtkommandant der US Army Robert Peters, Franz König und den Landwirt Schlüter zu Bürgermeistern bestimmte. Dies ist auf Vorschlag von Deschamps Kramer passiert. Der Grund dafür war die ablehnende Haltung von Robert Peters gegenüber dem Nationalsozialismus. Außerdem gab es nach Kriegsende Probleme in Warburg, welche bewältigt werden mussten.
wozu zählt, dass es hier Zwangsarbeiter gab, Lebensmittelmangel sowie Wohnungs- und Brennstoffnot und Beamte der Stadt mussten überprüft und neu eingestellt werden. Darauf folgend 1946 wurde Robert Peters erneut zum Bürgermeister gewählt und in den Wahlen von 1948 wurde er als Stadtverordneter gewählt. 1954 verstarb Robert Peters dann.
Für die nächste Stolpersteinverlegung sind wir zum Marianum gegangen. Dort wurde Dr. Hans von Geisau für sein Wirken als Direktor geehrt.
Erstmal vielen Dank, dass wir die Chance bekommen, hier was dazu sagen zu dürfen. Ich begrüße Sie jetzt erstmal alle zusammen. Wir haben uns heute hier versammelt, wie Sie schon gesagt haben, um Hans von Geisau auch wirklich zu ehren, was halt langsam in meinen Augen auch dann mal Zeit wird für das, was er getan hat. Wir wollen nicht nur darauf aufmerksam machen, was er für einen Widerstand geleistet hat gegen das NS-Regime, sondern wie er danach noch maßgeblich geholfen hat, um letztendlich die Schule hier, das Marianum, auch wieder aufzubauen, weil es war Krieg, der Krieg war zu Ende und Hans von Geisau hat sich wieder hier auf diese Stelle beworben und hat die Schule vorangetrieben und hat vor allem auch die Jugendlichen vorangetrieben. Dafür, dass sie in ihrem Denken, in ihrem freien Denken, dass sie, wie Sie schon gesagt haben, sich dem eigenen Verstand bedienen und das wollen wir heute auch nochmal besonders in den Fokus rücken. Damit wir das aber erstmal verstehen, erstmal kurz ein paar Infos zu Hans von Geisau, damit man versteht, okay, wer war Hans von Geisau eigentlich? Er ist 1889 in Lüneburg geboren, hat dann sein Abitur 1908 in Wandsbek gemacht. 1912 ist er Doktor der Philosophie geworden und hat dann 1912 auch mit seinen Lehrtätigkeiten angefangen, weil er da eine Lehramtsprüfung für Gymnasien abgelegt hat, für Geschichte, Griechisch und Latein. Und ja, dann hat er angefangen, Lehrer zu werden, sich irgendwie damit einzubringen. Und 1927 ist dann seine Zeit hier am Marianum, hat dann begonnen. Ja, und seine Zeit war hier eigentlich hauptsächlich geprägt davon, dass er sein kulturelles und sprachliches Interesse mit eingebracht hat. Dass er, wie gesagt, der Krieg ist vor allem da gewesen, dass er sich gegen den Krieg, gegen dieses NS-Regime gestellt hat, weil das einfach nicht in sein Weltbild gepasst hat. Er hat sich er war der Widerstand gegen etwas, was so groß war, wo er sich trotzdem nicht gescheut hat davor, trotzdem gegenzugehen, weil es war nicht sein Bild, seine Werte. Und er hat die weiterhin vertreten, egal was gekommen ist. Und das hat ihn nicht interessiert, ob das jetzt Juden sind oder ob es Kinder sind von NSDAP-Mitgliedern zum Beispiel. Er hat Kinder von NSDAP-Mitgliedern, hat er sitzen lassen, wenn sie ihre Leistung nicht erbracht haben, weil es gerecht ist. Und er hatte dieses Gerechtigkeitsdenken und er hat diese Werte, die er hatte, weiterhin durchgesetzt. Er hat jüdische Schüler, wenn sie ungerecht behandelt worden sind, hat er dafür gesorgt, dass diese Gerechtigkeit weiterhin besteht. Und er hat in der Schule zu den Schülern ein respektvolles Miteinander erwartet. Er wollte, dass sie respektvoll miteinander umgehen. Und da hat das mit dem NS-Regime halt eben nicht gepasst, weil die Juden wurden nicht respektvoll behandelt. Und das war ihm wichtig. Er hatte zwar einen gewissen Abstand zu all den Schülern und hat von ihnen währenddessen auch immer noch erwartet, dass sie ihre Leistung bringen und dass sie das Bestmögliche geben. Deswegen hat er eben auch NSDAP, also Kinder von NSDAP-Mitgliedern, sitzen lassen. Und das war natürlich dann letztendlich auch ein Grund, warum er dann strafversetzt wurde nach Arnsberg, weil er sich gegen dieses NS-Regime gestellt hat, weil er nicht das gemacht hat, wofür dieses System, was damals war, bestimmt war. Es war nämlich dazu da, um die Juden hier wegzubekommen, dass die Juden hier keinen Platz mehr haben. Und er hat sich dagegen gestellt, weil das war nicht im Sinne seines Bildes. Er hat auch dann letztendlich, seine Frau ist durch diese Strafversetzung schneller gestorben. Sein Sohn hat sein Leben im Krieg verloren. Und das waren schwere Zeiten für ihn. Aber egal, was auf ihn zugekommen ist, egal wie groß die Herausforderung war, wie sehr er sich hätte zurückkriechen können und sagen können, okay, das wird mir zu viel, ich kann das nicht mehr. Das war für ihn kein Grund, um zu sagen, ich lasse es jetzt, ich kann das nicht mehr. Er hat sich nicht als Person, hat das nicht einfach über sich ergehen lassen, so wie viele andere. Er hat sich nicht manipulieren lassen von der Propaganda des NS-Regimes, sondern er ist vorangegangen und er hat uns gezeigt, wie man letztendlich in solchen Zeiten handeln sollte. Und ich finde, das ist auf jeden Fall definitiv genug Grund, um diesen Stolperstein hier hinzulegen. Und das sollten wir auf jeden Fall ehren. Ich bin auf jeden Fall stolz, dass wir so einen Direktor hier an der Schule hatten. Deswegen finde ich das auch cool. Man sollte das eigentlich ein bisschen mehr thematisieren, dass man hier Bescheid weiß, was eigentlich an unserer Schule abgegangen ist. Und dementsprechend da auf jeden Fall großes Lob.
Doch bei all dem, was gerade schon aufgezählt wurde, ist es nicht geblieben. Auch in der Zeit, auch nach der Zeit des NS-Regimes bis hin zu seinem Tod, blieb Hans von Geisau seinen Werten treu und vertrat diese auch eben, wo es ging. Das ist jetzt das mit dem Wiederaufbau. Als 1946 der zeitweilig abgebrochene Unterricht hier am Noch-Laurentium wieder aufgenommen wurde, beantragte von Geisau mit Erfolg die Direktorenstelle an diesem Warburger Gymnasium und verließ Arnsberg und kehrte hier nach Warburg zurück. Er musste sich mit Aufgaben auseinandersetzen, die den Normalen eines Direktors nicht entsprachen. Und ein Neuanfang für dieses Gymnasium schien nur noch mit allen christlichen Werte, nur noch allein mit christlichen Wertevorstellungen denkbar. Und bis 1952/53 wurde die Schule unter Hans von Geisau wieder zu dem altbewährten humanistischen Gymnasium zurückrestauriert, das es einmal war. Auch nach seiner Pensionierung im März 1955 unterrichtete von Geisau bis März 1961 weiter am nun Gymnasium Marianum. Und bis zu seinem Tod arbeitete und publizierte er auch weiterhin und wurde für diese Leistungen, Verdienste und sein ausgesprochen großes Engagement von der Stadt Warburg zum Ehrenbürger ernannt. Am 13. März 1972 verstarb Hans von Geisau mit einem Nachruf von Bescheidenheit, Hingabe an Pflicht und Amt und sein christlich-humanistischem Bildungsideal. Und ich kann mich da Simon am Ende nur anschließen. So wollen wir ihn jetzt am Ende auch auf diesem Wege ehren und danken.
Der letzte Stolperstein wurde vor dem Pfarrhaus verlegt, für den Pfarrer Wilhelm Kramer.
Der Nationalsozialismus hatte vor 1933 nicht die Möglichkeit, in Warburg Fuß zu fassen. Doch mit der Wahl von Otto Schnötel zum Bürgermeister begann das NS-Gedankengut stark in das Warburger Leben einzudringen. Es begann, das alltägliche Leben der Stadtbewohner mehr und mehr zu prägen.
So schuf Hitler einen deutschen Staat, in den die politische Macht in die Hände seiner Partei gelegt wurde. Die Nationalsozialisten übernahmen prägend Einfluss in sämtlichen gesellschaftlichen, politischen und privaten Lebensbereichen der Menschen. Durch Einschüchterung und Terror gelang es der NSDAP, die Warburger Bürger für ihre Zwecke zu manipulieren und im Sinne ihrer Interessen zu benutzen. So grenzte die Warburger Gemeinschaft Mitbürger jüdischen Glaubens systematisch aus und unternahm nichts, als diese ab 1941 in die KZs deportiert wurden.
In dieser dunklen Zeit ließ sich ein mutiger, engagierter und altruistischer katholischer Geistlicher nicht einschüchtern. Wilhelm Kramer, der 1941 das Amt des Pfarrers in der Gemeinde St. Johannes Baptist in Warburg-Neustadt antrat, begann mit dem Ortsgruppenleiter der NSDAP, der zugleich ab 1933 Warburgs Bürgermeister war, einen unerbittlichen Kampf. Denn Dechant Kramer war ein Verfechter freiheitlicher Prinzipien und ein treuer Verteidiger seiner Kirche. Anlässe zu größeren Auseinandersetzungen zwischen Wilhelm Kramer und seinem Kontrahenten Otto Schlüttel waren beispielsweise die Neubesetzung der Stelle einer Gemeindeschwester, eine Grabrede, seine Vorschläge zur Feiertagsliturgie, seine Verteidigung des kirchlichen Ritus sowie Bauarbeiten im Gebäude von St. Johannes. Doch stets stritt Dechant Wilhelm Kramer mutig und treu für seine Kirche gegen ihre erklärten Feinde und bot allen, die in Notzeiten bei ihm Hilfe suchten, stützenden Halt.
Der Chronik von St. Johannes ist zu entnehmen, dass Dechant Wilhelm Kramer 15 Mal von der Gestapo verhört worden ist. Ständig sei er bedroht, Intrigen aufgesetzt und verfolgt worden. Oft habe es dabei bös für ihn ausgesehen. Einmal ist er sogar von der Polizei verhaftet worden, so ist es einer späteren Veröffentlichung zu entnehmen. Die Fahrchronik ist von vielen Passagen gekennzeichnet, in denen Kramer das NS-System und dessen Aktionen offen kritisiert. Warburger NS-Größen skizziert er in polemischer Weise. Ein Bekanntwerden dieser Passagen wäre sicherlich mit schwerwiegenden Konsequenzen für Wilhelm Kramer ausgegangen. Nach dem Krieg engagierte Wilhelm Kramer sich stark für einen demokratischen Neubeginn Warburgs und sorgte umsichtig für das Seelenheil seiner Gemeinde. Er prägte sie stark. Dafür bedankte sich seine Gemeinde mit großem Vertrauen. Stets schätze sie sein Urteil.
dem couragierten, für seinen Glauben eintretenden und sich seinen Gegnern entgegenstellenden Dechanten Wilhelm Cramer möchten wir danken. Danken, dass er Warburg durch eine schwierige Zeit gesteuert hat und niemals seinen freiheitlichen Wertevorstellungen aufgegeben hat. In seiner Abwehr des Nationalsozialismus wurde er zu einem herausragenden Widerstandskämpfer der Stadt Warburg.
Zur Information haben wir ein Interview im Museum im Stern mit Dr. Alexander Schwertfeger Klaus geführt und dadurch mehr über das Leben und Wirken von Robert Peters erfahren. Wir befinden uns hier im Museum im Stern mit dem Herrn Schwertfeger Klaus und fragen uns, ob Sie uns vielleicht ein bisschen was über den Herrn Robert Peters erzählen können.
Ja, gerne. Robert Peters wurde 1883 in Warburg geboren. Er erlernte das Bäckerhandwerk von seinem Vater und führte dann später die Familienbäckerei auch selbst weiter. Er war mit Johanna Peters zuerst verheiratet, geborene Wessel. Sie starb allerdings schon 1943. Gemeinsam hatten sie aber drei Kinder, drei Söhne. Die Familie wohnte ganz in der Nähe von hier und arbeitete auch ganz in der Nähe von hier in der Bäckerei, nämlich im Rotthof Nummer 6. Ein Sohn der Familie, Robert Josef Peters, fiel im Zweiten Weltkrieg 1944 in Italien. 1950 heiratete Robert Peters noch einmal, und zwar Elisabeth Peters, geborene Klemann. Robert Peters selbst war gläubiger Katholik und engagierte sich in der Kirchengemeinde hier in der Warburger Neustadt St. Johannes Baptist. Außerdem war er Mitglied in der Zentrumspartei und seit 1933 und auch nur in diesem Jahr ganz kurz zunächst Stadtverordneter. Nach dem Krieg schloss er sich dann später der CDU an.
Sie hatten gerade erwähnt, dass Robert Peters Bäcker war, aber wie konnte er sich als einfacher Bäcker leisten, 1933 ein Wohnheim zu eröffnen?
Ja, also Robert Peters eröffnete das Wohnheim für Wanderarbeiter an der Landfurt hier in Warburg nicht allein. Auf Anregung des Caritasverbandes hier im Bistum Paderborn, der Stadt und des Kreises Warburg sowie auch der Pfarrgemeinde oder der Pfarrgemeinden wurde 1931 ein sogenannter Verein zur Förderung der Wanderarbeitsstätte Warburg e.V. gegründet. Dieser Verein konnte einen Gebäudekomplex erwerben, nämlich die frühere landwirtschaftliche Winterschule, die sich in der Landfurt befand. Dort wurde dann das sogenannte Christophorushaus eingerichtet, das 1933 eröffnet wurde. In anderen Landkreisen waren solche Heime für Wanderarbeiter längst eingerichtet worden, also Warburg hing hier ein bisschen hinterher.
Und was ist mit dem Christophorushaus nach dem Kriegsende passiert, nachdem es ja für die Aufnahme von Kriegsgefangenen genutzt wurde?
Das Heim wurde in der Tat ab 1939 zur Aufnahme von zunächst polnischen Kriegsgefangenen genutzt und dann später durch die Wehrmacht beschlagnahmt. Wanderarbeiter wurden also nicht mehr dort untergebracht. Später im Kriegsverlauf wurde sogar ein Lazarett eingerichtet und nach dem Krieg, aufgrund der großen Wohnungsnot, wurde das Heim auch zur Aufnahme von Flüchtlingen und später auch wieder zur Unterbringung Obdachloser genutzt. 1977 schließlich löste sich der Verein auf. Heute steht auf dem Gelände das Alten- und Pflegeheim St. Johannes Stift.
Was denn? Welches? Kannst du machen? Das mit dem Abiturzeugnis?
Mhm.
Wie sage ich das jetzt? Einem von seinen Kindern wurde 1942 das Abiturzeugnis verweigert. Wissen Sie, wieso das so war?
Das ist nur eine kurze Episode. Nein, nochmal neu ansetzen. Das Abiturzeugnis wurde seinem Sohn verweigert, weil er Ablehnung gegenüber dem NS-Regime zeigte. Und über zwei Jahre lang musste er auf sein Zeugnis warten. Es wurde ihm also erst ausgehändigt, nachdem die Wehrmacht tatsächlich darauf gedrängt hatte.
Kann man sagen, dass Peters im christlichen Widerstand war? Und wenn ja, was bedeutet das?
Es ist schwer zu sagen, ob Robert Peters im christlichen Widerstand war. Leider wissen wir bisher nichts darüber, ob und wie er gegebenenfalls Widerstand geleistet haben könnte. Unzweifelhaft ist aber seine Abneigung gegenüber dem NS-Regime.
Bei unserer Recherche haben wir herausgefunden, dass er 1944 festgenommen wurde. Aus welchem Grund und hat er dann daraufhin noch andere Schwierigkeiten?
Das ist richtig, Robert Peters wurde 1944 festgenommen. Die Festnahme damals stand im Zusammenhang mit dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler. In Warburg vermuteten die Nazis eine mögliche Verbindung zwischen Robert Peters und Josef Würmer, der nämlich ebenfalls aus Warburg stammte und an den Attentatsplanungen sehr stark beteiligt war. Diese Vorwürfe erwiesen sich allerdings als haltlos. Dennoch wurde Peters verhaftet und auch nach Paderborn gebracht und dort verhört. Ob er weitere Probleme und Schwierigkeiten hatte, lässt sich an dieser Stelle auch schwierig nur sagen. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, weil er also auch in Opposition des NS-Bürgermeisters Schlötel stand.
Robert Peters wurde ja zum Bürgermeister ernannt. Warum genau wurde er zum Bürgermeister genannt und was durfte er als Bürgermeister machen?
Robert Peters wurde durch einen US-amerikanischen Stadtkommandanten auf Vorschlag von Dekant Wilhelm Kramer neben Franz König und dem Landwirt Schlüter zum Bürgermeister bestimmt. Dies hing sehr wahrscheinlich sehr stark und vor allem mit seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem NS-Regime zusammen und aber auch seiner politischen Betätigung vor der Machtübernahme durch die Nazis. Er galt somit nicht als vorbelastet und vielmehr als geeignet, das Bürgermeisteramt zu übernehmen. Nach dem Einzug der Amerikaner in die Stadt Anfang April 1945 bestanden vielfältige Probleme hier in Warburg, derer sich Robert Peters dann als Bürgermeister annehmen musste. Der Umgang mit den Zwangsarbeitern, Lebensmittel, Brennstoff- und Wohnungsraumnot sind nur einige der Dinge, die also hier anstanden. Weiterhin mussten öffentliche Beamte zum Teil neu eingestellt werden oder die Angestellten, die noch da waren, wurden überprüft und ihre Einstellung zum NS-Regime überprüft. Alle Maßnahmen, die ich kurz angesprochen habe und auch weitere, musste Peters in enger Absprache mit den Amerikanern und später mit den Briten treffen. Bis Anfang September 1945 führte Robert Peters zusammen mit Franz König die Amtsgeschäfte als Bürgermeister hier in Warburg. Danach übernahm der Assessor Dr. Gerke aus Paderborn die Amtsgeschäfte. Im Jahr 1946 fanden dann erstmals nach dem Krieg wieder Gemeindewahlen statt, dann unter britischer Aufsicht. Robert Peters wurde am 28. März erneut zum Bürgermeister gewählt und der angesprochene Dr. Gerke wurde selbst Stadtdirektor. Zwei Jahre später, 1948, kam es wiederum zu Kommunalwahlen und Robert Peters zog dieses Mal für die CDU in das Stadtparlament ein. Zum Bürgermeister wählte das Parlament allerdings nicht ihn, sondern 1948 Fritz Becker. Robert Peters war somit intensiv, das kann man sagen, und in führender Position, in der Literatur wird das als Stunde Null in Warburg bezeichnet, involviert. Er konnte und musste daher sehr viel für seine Heimatstadt bewirken und beim Wiederaufbau der kommunalen Strukturen mithelfen. Schließlich verstarb Robert Peters am 21. Dezember 1954.
Wir danken Ihnen an dieser Stelle vielmals, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben.
Gerne geschehen.
Wir haben uns gefreut, dass wir bei dieser Initiative dabei sein konnten. Für uns war es sehr wichtig, diese ergänzende Folge noch hochzuladen, da das Wirken dieser drei besonderen Personen es wert ist, nochmal thematisiert zu werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut doch gerne mal bei unserem anderen Schulpodcast Diemel Talk vorbei.